These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Ich habe ja neulich mal längere Zeit damit verbracht, in einem Monopoly-Rabbit-Hole zu verschwinden. Auf Anregung eines Hörers habe ich nachgeguckt, ob es eigentlich einen Jürgensplatz auf dem Monopoly gibt, das für Düsseldorf mal erschienen ist. Lange Recherche, kurze Antwort, nein. Monopoly gibt es tatsächlich im Moment gar nicht für Düsseldorf, das kann man nur gebraucht kaufen. Aber was es gibt, ist Lego. Es gibt ein neues Lego-Set für Düsseldorf. 364 Teile, die Düsseldorfer Skyline, das Dreischeibenhaus ist drauf, natürlich der Rheinturm, bisschen was vom Rhein, die Königsallee. Auf 2000 Sets limitiert ist das Ganze, kostet knapp 100 Euro und ist natürlich schon ausverkauft. Ihr könnt natürlich auch einfach durch unsere wunderschöne Stadt fahren und sie euch anschauen. Und dazu könntet ihr beispielsweise einen Mietwagen mit Chauffeur nehmen. Ihr kennt vielleicht die Marke Uber, aber es gibt auch noch andere Anbieter in Düsseldorf. Den Taxiunternehmen ist das schon lange, lange ein Dorn im Auge. Und wir berichten ja auch immer wieder darüber, dass es wirklich eine interessante Entwicklung ist. Die Frage ist nämlich, laufen diese Mietwagen mit Chauffeur den Taxis irgendwann den Rang ab? Verdrängen sie sie komplett aus Düsseldorf? Mein Kollege Alexander Esch hat dazu eine ganz interessante Recherche angestrengt, die zeigt, dass die Stadt jetzt ein bisschen enger kontrolliert und guckt, was diese Mietwagenunternehmen genau machen. Was das alles bedeutet, darüber spreche ich gleich mit ihm. Und ich spreche mit Chefreporter Uwe Jens Runau über die Königsallee. Denn dort gibt es eine Menge Baustellen. Im Moment, da tut sich eine Menge und die Anlieger der Königsallee wollen die Aufenthaltsqualität dieser Straße verbessern. Das ist aber auch dringend nötig, denn auf der Kür gibt es ein deutliches Gefälle von Norden nach Süden. Man kann nämlich im Süden viel weniger Mieten nehmen als im Norden. Warum das so ist, darüber sprechen wir gleich. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 316 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,99 Meter. Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts, war lange in der Lokalredaktion unterwegs, kenne die Kollegen da gut und deswegen spreche ich auch jede Woche gerne wieder mit denen, denn die kennen sich tatsächlich in Düsseldorf gut aus und recherchieren die Geschichten, die in dieser Stadt wichtig sind. Wenn ihr Themenanregungen für uns habt oder irgendwas, was wir uns mal anschauen sollen, dann schreibt mir gerne an rheinpegel@rheinische-post.de oder schreibt mir eine WhatsApp an 0160 80 80 844, gerne natürlich auch als Sprachnachricht. Bevor ich aber die Sprachnachricht im Podcast abspiele, sage ich euch nochmal Bescheid und frage euch natürlich um Erlaubnis. Wir hatten es richtig schön am Rheinufer am Sonntag. Da haben wir nämlich zusammen mit dem Brunch-Podcast eine kleine Veranstaltung gemacht am Stadtstrand und haben Champagner getrunken. Der Champagner-Club war da und hat zwei Fläschchen schönen Champagner mitgebracht und uns alles über Champagner erzählt. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich weiß, dass die Hörerinnen und Hörer, die da waren, auch sehr viel gelernt haben. Es gab natürlich auch ein Gläschen zu probieren. Ja, und das dachte ich, machen wir jetzt den Sommer über ab und zu mal. Wir treffen uns am Stadtstrand, wir sprechen über ein Genussthema, das passt so gut zu Düsseldorf und das passt auch so gut zu unserem Genuss-Podcast Brunch, den ihr vielleicht auch mal hören mögt, wenn ihr wollt, den moderiere ich auch. Und dann gibt es natürlich auch immer ein bisschen was zu schnabulieren. Das nächste Mal treffen wir uns am 16. Juni und dann geht es um das wunderbare Thema Grillen. Der großartige Düsseldorfer Metzger und Fleischsommelier Philipp Rosi ist zu Gast, bringt sein Grill mit, bringt auch was mit, was er drauflegen kann und wir reden mal darüber, vielleicht auch so ein bisschen passend zur Fußball-EM, was man eigentlich alles so auf den Grill hauen sollte und ob es mal ein paar neue Ideen gibt und so weiter und so fort. Natürlich geht es auch ein bisschen um das Thema vegetarisches Grillen. 13 Uhr geht's los am Stadtstrand an der Oberkasseler Brücke und ich freue mich natürlich, wenn der ein oder andere von euch das im Kalender notiert. Ich sage schnell noch die anderen beiden Daten. Am 7. Juli um 18 Uhr, nämlich nach dem Fischmarkt sozusagen, spreche ich mit Igor Hopp und Lukas Jacobi, zwei junge Köche aus Düsseldorf, die beide, glaube ich, Ich glaube, die werden es weit bringen. Lukas Jacobi hat ja gerade seinen ersten Stern mit dem Restaurant 2023 bekommen. Ihr habt ihn hier im Podcast gehört. Igor Hopp ist im Setzkasten unterwegs. Der war auch schon hier im Podcast. Und was ihr noch nicht, glaube ich, wisst, ist, dass die beiden echt gut befreundet sind. Und es ist total witzig, mit den beiden zusammen abzuhängen. Und das machen wir am Stadtstrand. Die kochen natürlich auch eine Kleinigkeit für uns. Und wir sprechen darüber, wie es eigentlich ist, als junger Koch durchzustarten, was man alles machen muss. Es ist heutzutage ja nicht nur gut kochen, sondern es ist auch eine Menge Persönlichkeitsbildung und Chef sein und so allgemein irgendwie klarkommen, Social Media dabei. Und wie ist das eigentlich, als Köche befreundet zu sein? Reden die beiden eigentlich über ihre Rezepte? Ich weiß, dass da die ein oder andere hitzige Debatte auch abgeht, ob man die Meringen jetzt brechen soll oder ob man sie ganz auf dem Teller lassen soll. Solche Fragen werden da diskutiert. Und am 11. August, wiederum um 13 Uhr, kommt Stefania Littini, die großartige Italien-Expertin. Ihr kennt vielleicht ihren Laden hier in Düsseldorf. Sie exportiert tolle Lebensmittel aus Italien, bringt sie nach Deutschland und vertreibt sie hier und kennt sich wahnsinnig gut aus. Und wir sprechen über das Thema Antipasti. Also auch ein sehr, sehr leckeres Thema. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Kommt einfach rum. Wir stellen das Ganze auch nochmal ins Netz, aber natürlich Teilnahme kostenlos und Pröbchen von den leckeren Sachen gibt es, solange der Vorrat reicht. Und ansonsten gibt es am Stadtstrand natürlich auch noch Leckereien. Ihr könnt euch auch ein eigenes Picknick am Stadtstrand mitbringen. Also macht doch einfach einen schönen Genussausflug draus. Ich freue mich sehr, wenn ich euch sehe. Denn, was soll ich sagen? Ich kriege im Oktober mein zweites Kind. Und deswegen wird jetzt hier demnächst jemand anders den Podcast übernehmen müssen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir gerade nochmal die zweite Staffel des Zukunftsorte-Podcasts starten. Und der nimmt mich natürlich immer ziemlich mit Beschlag, deswegen wird die liebe Tosja demnächst hier wieder einspringen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich werde natürlich auch ab und zu mal wieder zu hören sein. Aber wenn ihr mich nochmal sehen wollt, den Sommer über, bevor ich dann ab Oktober für eine Weile in der Elternzeit verschwinde, dann kommt doch einfach zum Stadtstrand, sagt mir Hallo, wir sprechen ein bisschen, wir trinken ein, in meinem Fall alkoholfreies Spritz dazu und freuen uns, dass wir in so einer schönen Stadt leben mit so einem tollen Strand. So, und dann muss ich noch eine Sache sagen als Reaktion auf die Episode, in der wir über das Video gesprochen haben, das Evelyn Burdecki veröffentlicht hat, weil sie sich am Hauptbahnhof so unwohl gefühlt hat. Da muss ich noch mal eine Sache so ein bisschen klarstellen, die vielleicht nicht ganz gut rüberkam in unserem Gespräch. Also, ich habe damals im Gespräch gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Situation wirklich gefährlich war. Und was ich damit meinte war, ich glaube nicht, dass, so schildert sie das ja, glaube ich auch, dass zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich ernsthaft Gefahr für Leib und Leben bestanden hat oder die Gefahr eines schweren psychischen Traumas. Also die Situation war, glaube ich, nicht geeignet dafür, wirklich dauerhafte, bleibende Schäden hervorzurufen. Damit wollte ich aber natürlich nicht kleinreden, dass sie sich sehr unwohl gefühlt hat und dass die Situation sehr unschön war und dass ich es auch nicht so gut finde, dass wir in einer Stadt leben, in der man davon ausgehen muss, dass solche Situationen wahrscheinlich sehr häufig vorkommen. So, also ich wollte das nicht kleinreden, aber wichtig war mir nochmal zu betonen, dass wir nicht davon reden, dass jetzt beispielsweise ein wütender Mob sie umzingelt und herumgeschubst hat oder ähnliches. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied, ne? Also wenn ihr beispielsweise auch an das denkt, was in der Kölner Silvesternacht passiert ist, wo Frauen wirklich angegangen wurden körperlich und wo auch vielleicht eine Situation war, die in einem Maße bedrohlich war, die einem hinterher doch noch Probleme bereitet, wenn man daran denken muss. Also das ist vielleicht nochmal ein feiner Unterschied, aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht darüber sprechen sollten, ob wir eigentlich nicht vielleicht doch in einer Stadt leben wollten, in der sich alle Menschen, nicht nur Frauen, in allen Situationen einigermaßen wohlfühlen und was wir eigentlich dafür machen müssen, damit das passiert. Und ich glaube, das tun wir hier im Podcast auch immer wieder. Diese Debatte führen wir immer wieder. Und ich hoffe, dass ihr das auch spannend findet, so wie ich. Und dass wir da irgendwie zu guten Ergebnissen kommen. Ja, und über Düsseldorf sprechen wollen wir auch heute. Und dafür bin ich in die Lokalredaktion gefahren und habe mich mit zwei großartigen Kollegen getroffen. Und der erste von den beiden heißt Alexander Esch.
Wenn man in Düsseldorf von A nach B will, dann stehen einem ja zahlreiche Wege offen. Man könnte zum Beispiel zu Fuß gehen. Angeblich ist das ja eine Stadt der kurzen Wege. Stimmt auch, ne? Man kann schon gut zu Fuß. Aber jetzt wird's heiß, da möchte man das irgendwie nicht mehr. Ich finde, meine Bereitschaft zu Fuß zu gehen, die steigt irgendwie, wenn es ein bisschen schöner wird. Und wenn es wieder heißer wird, nimmt sie sofort wieder rapide ab.
Ja, mir dauert es auch zu lange. Also dann lieber mit dem Fahrrad.
Du fährst
auch
Fahrrad.
Kurze Distanzen. Ne?
Öfter hier geklärt. Alexander Esch, herzlich willkommen im Podcast. Bist Fahrradfahrer und Hardcore-Fahrradfahrer und ganz selten nur E-Scooter-Fahrer, nenne ich.
Ich bin auch natürlich wie alle oder wie viele Menschen alles. Ich fahre auch mal alles. Auto und sowas.
Ja, ich fahre auch manchmal Auto.
Eigentlich oder mit der Bahn.
Mit der Bahn bin ich gerade gefahren tatsächlich. Das mache ich aber wirklich nur auf sehr ausgewählten, selektierten Strecken. Ich kenne mich nicht so gut aus mit dem öffentlichen Personennahverkehr in Düsseldorf.
Ja. Es kommt immer drauf, ja. Ich finde es zum Teil ist echt ganz gut. Ich finde vor allem dieses Easy ja super.
Ja, das finde ich richtig gut, das stimmt. Mhm. Das mache ich auch gerne, ne? Wo du nur sagst, hier check ich rein, da check ich aus und zwischendurch und er rechnet dir aus, was es kostet. Und vor allen Dingen kannst du auch.
Man kommt wirklich günstiger weg.
Total. Und du kannst einfach, das finde ich eigentlich fast am coolsten daran. Du kannst super einfach für, wenn du mit jemandem unterwegs bist, der nicht aus der Stadt ist und auf jeden Fall kein Ticket hier hat, kannst du super easy noch ein Ticket dazu kaufen. Ohne jetzt so viel Werbung für dieses System machen zu wollen. Das klingt jetzt so, aber so. Aber man kann natürlich auch Auto fahren, aber nicht mit dem eigenen Auto, sondern mit einem Taxi. Und dann wird man ja richtig knetelos, ne?
Ja.
Ich habe neulich mal geguckt, was es kostet, von mir zu Hause in Oberbilk, also schon sehr zentral gelegen, nach Hauptbahnhof, zum Flughafen zu kommen. Und da wirst du definitiv über 30 Euro los, wenn du das möchtest.
Klar.
Ja. Und witzigerweise, das habe ich auch erst im Zuge einer dieser Podcast-Episoden gelernt vor einiger Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob von dir oder von Arne Lieb, aber jedenfalls, Taxis sind Teil des öffentlichen Personennahverkehrs, gewissermaßen.
Ja, gewissermaßen, stimmt.
Warum eigentlich? Ernst gemeinte Frage.
Ja, das hat man mal so eingerichtet, ne? Dass man glaubte, dass das wäre eben Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und deswegen ist die Stadt zuständig.
Ja.
Und muss die Tarife bestimmen und so weiter. Aber jetzt so ganz genau, ne, wer die Idee mal hatte und wie das historisch geworden ist, kann ich dir jetzt nicht sagen.
Nee, aber warum, was ist die Begründung dafür? Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber korrigiere mich gerne, ist die Begründung, es muss noch ein weiteres öffentlich zugängliches, also allen Menschen zugängliches Verkehrsmittel geben, was aber nicht wie Bus und Bahn funktioniert, sondern individuell sozusagen, auf Anruf quasi.
Ja, was ja vielleicht auch für kranke Menschen dann oder so eine besondere Bedeutung hat. Ne?
Das weil ist die ja zum Beispiel nicht in eine Bahn steigen wollen, weil sie da sich anstecken können oder sowas zum Beispiel.
Genau, oder weil sie einfach körperlich nicht hinkriegen,
weil sie nicht
noch zu Fuß gehen können und so weiter. Und deswegen gibt es ja auch die sogenannte Beförderungspflicht, die Taxifahrer ja auch haben. Also sie müssen dann kommen und auch bestimmte Aufträge annehmen, auch wenn sie vielleicht nicht lukrativ sind oder so.
Ja, ich muss eigentlich sagen, wenn ich mir angucke, was Taxifahren kostet, dann finde ich es, da ist wieder eigentlich, wenn man denken würde, es ist ein relativ barrierefreies Verkehrsmittel, da ist eine Barriere eingezogen, nämlich eine finanzielle Barriere. Das kann sich schlicht nicht jeder leisten.
Das stimmt, ja. Es wirkt wahnsinnig teuer geworden.
Ist wirklich sehr teuer. War es aber, glaube ich, es war immer schon ein bisschen Luxus, oder? Taxifahren.
Bisschen schon, aber die Preise haben schon sehr angezogen und vor allem auch, wenn man so Vergleiche macht mit anderen Städten oder auch Ländern, dann stellt man schon fest, wir sind hier schon auch wirklich am oberen Ende der Skala in Düsseldorf.
Erklär uns doch nochmal bitte, du hast es gerade schon angerissen, wieso, also wie die Preise zustande kommen. Die Taxiunternehmen gehen ja nicht hin und sagen so, wir nehmen jetzt mal pro Kilometer das.
Nee, die können höchstens einen Antrag stellen und das ist ja meistens auch so, dass sie der Stadt darlegen, warum sie jetzt eigentlich bestimmte Tarife bräuchten. Also meistens ja eine Erhöhung, also nach unten gegangen, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es mal gewesen wäre.
Warum sollten sie?
Und dann wird das politisch diskutiert, debattiert, angeguckt, auch von der Verwaltung natürlich. Und dann wird das entschieden auf der politischen Ebene.
Begründen, warum sie das wollen. Ne?
Genau.
Und sagen, so und so, alles ist teurer geworden.
Muss wirtschaftlich dargelegt werden, warum genau sich diese Tarife jetzt abbilden. Wir haben ja auch so Sondertarife, wenn man zum Flughafen, zwischen Flughafen und Messe zum Beispiel, gibt es so einen festen Tarif und so weiter. Also das ist dann letztendlich eine politische Entscheidung.
Ja, und ich glaube, man kann wahrscheinlich vermuten, man wird als Taxifahrer nicht reich, als Taxiunternehmer vielleicht schon eher.
Ja.
Also nicht reich, aber schon ein bisschen reich vielleicht.
Ja.
Also wohlhabend.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Das kommt aber so ein bisschen natürlich auf die Auslastung an. Wie viele Fahrten bekomme ich denn wirklich zu diesen Tarifen? Und da hört man ja eigentlich seit einigen Jahren nur noch Klagen
aus der Branche. Leute weniger Taxi fahren.
Genau.
Ja, weil ja auch die Konkurrenz viel größer geworden
Richtig.
Ist. Ne? Also zum Beispiel sagen wir mal, du bist nachts unterwegs und du hast die Wahl, ich habe was getrunken, ich kann auf jeden Fall nicht mehr selber Auto fahren, fahre ich jetzt Bahn, fahre ich Bus, steige ich, was nicht erlaubt ist, auf einen E-Scooter. Da darf es ja überhaupt kein Alkohol eigentlich so richtig doll getrunken haben.
Ne? Wenn ich den Alkoholtest da bestehe, dann
wenn darf ich doch. Wenn du den Alkoholtest bestehst, dann
darfst du. Darf man natürlich trotzdem nicht, wenn man den besteht.
Naja, aber da haben wir in einer anderen Episode ja schon drüber gesprochen, dass da nämlich die Grenzen des Autofahrens gelten und die sind relativ streng. Aber ich sag mal, wenn man so ein kleines bisschen was getrunken hat, könnte man vielleicht noch einen E-Scooter fahren. Aber so, und dann Taxi ist dann vielleicht die letzte Wahl. Und seit einiger Zeit gibt es ja noch eine weitere Konkurrenz. Etwas, was im Prinzip wie ein Taxi funktioniert, aber kein Taxi ist, sondern ein sogenannter Mietwagen mit Chauffeur, meine Damen und Herren. Besser bekannt als eigentlich unter einem bestimmten Markennamen, nämlich Uber.
Genau.
Wie das Tempo-Taschentuch.
Ja. Das ist auch bei Bolt gibt es das ja auch. Das sind ja diese Vermittlungsplattformen. Man kann ja auch andere Sachen buchen über die. Man kann ja auch so einen E-Scooter zum Beispiel buchen oder
Über FreeNow kann man das auch buchen.
Mhm, aber FreeNow bin ich nicht wirklich sicher, ob die noch die Taxiartikel.
Kann sein, dass sie das nicht mehr machen. Okay, nee, konnte man machen. Hm. Okay. Warum? Also erstmal, wie funktioniert das überhaupt? Was soll das heißen, Chauffeur?
Ja, Fahrer. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Fahrer, wie beim Taxifahrer eben auch. Ne? Mhm. Und letztendlich funktioniert es über eine App. Es gibt jetzt keine Zentrale, wo man anrufen kann, sondern man muss es über die App buchen.
Ja.
Und dann funktioniert es eigentlich faktisch tatsächlich wie ein Taxi. Wenn man eben zu einem bestimmten Ort diesen Mietwagen ruft, dann wird man da abgeholt, steigt ein und lässt sich dahin fahren, wo man hin möchte. Was es aber nicht gibt, das ist der Unterschied zum Taxi, die dürfen sich nicht irgendwo aufstellen, ne? Also am Karlsplatz, am Hauptbahnhof, am Flughafen oder so. Mhm. Und da einfach warten auf Kunden und die dann mitnehmen. Das geht nicht. Oder man kann die auch nicht herbeiwinken oder so. Jetzt möchte man
eben spontan zusteigen. Die fahren nicht durch die Gegend und warten auf Kunden, sondern die müssen, wenn sie fertig ihre Fahrt beendet haben, müssen sie zurückfahren zu einem Ausgangspunkt, oder?
Zum Betriebssitz.
Zum Betriebssitz.
Genau, das ist die Rückkehrpflicht, die sogenannte, die immer wieder heiß diskutiert wird.
Ja.
Und der Vorwurf ja immer wieder auch im Raum steht, dass, da halten die sich nicht dran. Und zum Teil wird es auch von der Stadt auch wird dagegen vorgegangen.
Aber wenn Sie auf dem Weg zum Betriebssitz einen neuen Auftrag bekämen, dürften Sie dann sofort hinfahren oder müssten Sie zurück zum Betriebssitz und dann erst zum Auftrag?
Genau.
Und
das heißt, da gibt es den Verdacht, dass manche Uber-Fahrer auf dem Weg zum Betriebssitz mehrere Runden um den Flughafen drehen müssen, um den Weg zu finden oder so.
Mhm.
Das ist natürlich jetzt böse gesagt, aber und letztendlich ja doch irgendwie indirekt warten darauf.
Ja.
Aber Uber sagt, Sie dürfen dann,
wenn Sie einen Auftrag bekommen auf dem Weg zurück, dann dürfen Sie schon kehrt machen und sagen, okay, ich fahre wieder. Hm, okay.
Richtig.
Ja.
Mittlerweile gibt es ja sogar am Flughafen auch Aufstellflächen, also wenn man dann gerufen wurde zum Flughafen, man hat da einen Auftrag, dann gibt es mittlerweile auch eine feste Fläche, wo sich diese Mietwagen dann aufstellen dürfen, die aber dann, wie gesagt, schon einen Auftrag haben und den auch entgegennehmen. Ich habe es auch mal tatsächlich getestet vor Ort, vor ein paar Wochen, mir einfach mal hingegangen, darf ich mal eben ich würde jetzt gerne da irgendwo hin und darf ich einstellen? Nee, das muss ich doch erstmal buchen.
Ja. Naja, wahrscheinlich auch, weil du gar nicht zahlen kannst, wenn du es nicht per App gemacht hast, oder?
Du musst aber der hätte jetzt ja auch sagen können, ja, ich bin der und der und tipp mal hier in der App oder so an oder irgendwie so, ne, dass das irgendwie umgangen das wird. Aber
Zivilbulle aussieht dann.
Wahrscheinlich.
Zivilkopf.
Achtung, Journalist steht bei mir auf der Stirn. Ja,
genau, da hat sie deinen Journalistenhut wieder auf, Mist, vergessen abzunehmen. Mhm. Okay, also was glaube ich klar ist, das kann man zum Beispiel jetzt auch sehen, wenn ich jetzt hier gucke, was kostet mich ein Taxi zum Flughafen, auch da habe ich geschaut, kostet tatsächlich so um die 30, etwas über 30 Euro, wenn ich ein Uber buchen würde zum Beispiel, würde es 26 Euro im günstigsten Fall kosten. Also tatsächlich ein paar Euro günstiger. Es ist jetzt nicht die Welt, es ist nicht die Hälfte oder so, aber es ist schon deutlich günstiger.
Das war jetzt aber ein Test von dir.
Das war nur ein Test, ne? Genau. Ja. Hast du was anderes erlebt?
Ja, es gibt schon deutlich günstigere Verhältnisse, glaube ich, im Vergleich zum Taxi. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo es wahnsinnig teuer wird.
Mhm.
Also zu Messehochzeiten, Silvesternächte und so.
Je nach Nachfrage.
Genau. Ja. Daran orientiert sich dieser Algorithmus und so werden
die Preise
flexibel eingestellt. Genau.
Ja, okay. Also auf der einen Seite haben wir Taxiunternehmen, bei denen die Preise das absolute Gegenteil von flexibel sind, nämlich von der Politik bestimmt und von der Verwaltung.
Mhm.
Auf der anderen Seite haben wir solche Mietwagenunternehmen mit Chauffeur, bei denen die Preise durch einen Algorithmus flexibel, je nach Angebot und Nachfrage quasi bestimmt werden. Das ist
aber schon meistens günstiger sind, das kann man schon sagen. Ja,
ja. Ist das auch so, weil die Fahrer schlechter verdienen, weil die Arbeitsbedingungen schlechter sind? Wissen wir darüber irgendwas?
Am Ende gibt es ja auch einen Mindestlohn. Ne? Mhm. Also den müssen ja eigentlich alle zahlen. Insofern
so viel schlechter kann es nicht sein.
Geht das eigentlich nicht. Aber es gibt diesen Vorwurf der Taxibranche, der immer wieder erhoben wird. Da versucht einer mit Dumpingpreisen auf diesen Markt zu drängen, uns hier quasi zur Seite zu drücken und letztendlich sich diesen Transportservice unter den Nagel zu reißen, um dann irgendwann die Preise ja selbst bestimmen zu können.
Also mit anderen Worten, irgendwann kommt der Punkt, wo solche Mietwagenunternehmen so dominant auf dem Markt sind, dass Taxiunternehmen, die klassischen, keine Chance mehr haben, weil sie einfach nicht genug Fahrten haben, ist es nicht mehr rentabel, das zu betreiben, dann geben alle auf.
Und sie machen das mit unwirtschaftlichen Preisen. Das ist der Vorwurf. Das rechnen die
auch
bestimmte Interessenvertreter der Branche, der Taxibranche vor, warum das nicht funktioniert, ob irgendwas subventioniert wird dann oder so oder weiß nicht, doch mit irgendwelchen Tricks der Mindestlohn umgangen wird oder das sind alles die Vorwürfe, die da kommen aus der Taxibranche.
Es ist ja auch nicht absurd anzunehmen, das ist ja tatsächlich wenn man sich anschaut, wie diese Plattformen funktionieren, oft so, dass sie versuchen, einen Markt zu dominieren und bis sie diesen Markt dominiert haben, also ich rede jetzt auch zum Beispiel, sagen wir, von dieser E-Scooter-Geschichte, ne? Mehrere Plattformen konkurrieren in einer Stadt und versuchen auch mit günstigen Preisen die Kunden anzulocken, weil sie wissen, wenn genug Leute immer nur meinen Dienst nutzen, dann werden die anderen irgendwann verdrängt und dann kann ich die Preise anpassen. Aber solange investiere ich insofern, als dass ich niedrige Preise nehme und vielleicht draufzahle. Trotzdem weiß ich, in 5 Jahren bin ich hier der King und kann dann machen, was ich will sozusagen.
Richtig. Weißt Trotzdem du? Muss man auch sagen, ist es natürlich, hat das auch eine gewisse Logik und eine gewisse Vernunft steckt ja auch dahinter, flexible Preise anzubieten. Das erleben wir ja überall. Mhm. Ob wir fliegen, ob wir ins Hotel gehen oder so. Das ist ja eigentlich Standard. Das ist ja eigentlich sehr merkwürdig, dass da eine Politik sagt, so, wir tackern jetzt hier mal die Preise fest. Mhm. Ist ja beim Friseur auch nicht so. Oder beim
naja, mit der Begründung, Oma Erna muss regelmäßig zum Arzt und wenn sie Pech hat, ist der Preis aber an der Stelle gerade wahnsinnig hoch, weil, weiß ich nicht, der Arzt wohnt neben der Messe und sie will dahin, wenn Messe ist. Und dann hat Oma Erna echt verzockt, sie kann sich das aber nicht aussuchen, sie muss zum Arzt, sie muss ihre Pillen organisieren, sonst geht es ihr schlecht.
Ja, stimmt.
Okay, das ist das Argument eigentlich, ne?
Ja.
So, okay. So, jetzt ist es so, dass die Taxifahrer, hast du ja schon gesagt, die Taxiunternehmen das überhaupt nicht cool finden, dass diese neuen Unternehmen auf den Markt kommen. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet, dass das ja auch in Deutschland erstmal ganz schwierig war, überhaupt zu starten und nur unter ganz bestimmten, nämlich diesem Konstrukt mit den Mietwagen und zurück zum Betriebssitz überhaupt rechtlich möglich ist. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich ziehe jetzt eine parallele Taxistruktur auf, ich nenne das vielleicht sogar Taxi, das darf man nicht, sondern das ist ja auch etwas, was Taxiunternehmer immer sagen, es ist nicht so einfach, Taxifahrer zu werden, du musst nämlich vorher so ein bisschen den Stadtplan deiner Stadt auswendig können, wobei ich immer so ein bisschen Fragezeichen dran habe, ob das heutzutage noch unbedingt erforderlich ist,
ist auch nicht,
wenn du ein Navi hast, aber ne, so, also das ist irgendwie, gibt es ja so Anforderungen und die sagen eben, diese anderen Unternehmen haben da diese strengen Anforderungen nicht, das sei nun dahingestellt. Und deine Recherchen zeigen jetzt, dass es gerade wieder, könnte man vielleicht sagen, eine Zunahme an, wie soll ich sagen, einem Konflikt gibt gerade und irgendwie versucht wird dann doch, möglicherweise, das ist der Vorwurf dieser Mietwagenunternehmen, ihnen das Leben schwer zu machen.
Ja, genau.
Was genau ist da Sache?
Ja, also erstmal stellen wir fest, dass diese Zahl der Mietwagen immer weiter steigt. Also wir sind mittlerweile bei knapp 2000 Konzessionen, also 2000 Mietwagen, die in der Stadt unterwegs sind.
Und ich finde, das merkt man auch total, ne?
Ja, also total.
Super oft habe ich so ein Uber-Fahrzeug vor mir, was ja hinten diese, oder nicht Uber, sondern so ein Mietwagenfahrzeug, was ja diese schwarzen Nummern oft hinten drauf hat. Also ein Aufkleber mit so Nummern, daran erkenne ich
das immer. Genau, diese Nummern müssen die haben und ja, haben auch die Werbung auf der Seite auch, ne?
Von der Seite sehe ich sie dann häufig ja nicht, sondern
ach so,
ja, wenn ich Auto fahre.
Ja, also wirklich sehr präsent und im Vergleich dazu haben wir ja ungefähr 1200 Taxi-Konzessionen. Ja.
Also es gibt deutlich mehr Mietwagen als Taxen.
Ja, mittlerweile, genau.
Ja.
Und dabei erinnere ich mich an Debatten vor Jahren, als es eben Uber noch nicht gab, dass diese 1200 Konzessionen für Taxis schon eigentlich zu viel sind für den Markt, der da zur Verfügung steht. Mhm. Also das nochmal nur am Rande. Ne? Also da kommt man schon in die Nähe davon, dass man nachvollziehen kann, ja, vielleicht ist da nicht mehr so viel vom Kuchen übrig. Ne? Deswegen ist es vielleicht doch nicht so lukrativ für einen Taxiunternehmer heute noch am Markt zu sein. Aber das ist erstmal so die Grundsituation und wir haben ja auch schon gesagt, es gibt eben diese scharfe Kritik aus der Taxibranche, das geht da nicht mit rechten Dingen zu bei Uber. Und was es natürlich aber auch gibt, rein aus ökonomischer Perspektive, wir haben natürlich völlig ungleiche Voraussetzungen für zwei, die doch relativ was Ähnliches machen. Uber betont zwar immer, nee, das ist ja was ganz anderes, aber eigentlich ist es doch faktisch relativ vergleichbar, was die beiden anbieten, aber zu völlig unterschiedlichen Voraussetzungen. Die einen haben feste Preise, die anderen flexibel, die anderen müssen zurück zum Betriebssitz, nee, die anderen können aber gerufen werden, haben gleichzeitig eine Beförderungspflicht. So, und jetzt ist natürlich die Idee, und das hat auch der Gesetzgeber ermöglicht mit einer Novelle des Personenbeförderungsgesetzes, wir schaffen jetzt mal möglichst gleiche Voraussetzungen. Also zum Beispiel flexible Taxitarife wären ein Weg. Mhm. Ein anderer Weg wäre, das war immer eine Forderung der Taxibranche und wurde auch hier in Düsseldorf politisch diskutiert, wir machen einen Mindesttarif. Also die dürfen nicht mehr so günstig sein, wie sie manchmal sind, diese Mietwagen, sondern die müssen einen bestimmten Mindesttarif nehmen, der dann sich irgendwie wirtschaftlich darstellt und der dann eben auch dem Taxigeschäft nicht mehr so reinfunkt. Und das wurde hier auch andiskutiert und da gab es eine Riesenschlacht von Gutachten, rechtlichen Gutachten, die Uber eingereicht hat bei der Stadt. Auch die Taxibranche hat Gutachten angefertigt zu diesem Mindesttarif und zu dieser Frage, ist das rechtlich überhaupt möglich oder ist das ein zu starker Eingriff einfach in die Unternehmensfreiheit? Und da ist man am Ende offenbar zu dem Ergebnis gekommen, so einfach ist das nicht mit diesem Mindesttarif. Vor allem, wir müssen vielleicht auch erstmal dann genau hingucken als Stadt, woher ergibt sich eigentlich dieser Vorteil, den die da haben. Also geht da eigentlich mit rechten Dingen zu zum Beispiel? Müssen wir vielleicht nicht erstmal ganz genau kontrollieren, was machen die da eigentlich und halten die sich wirklich ans Gesetz und können dann ausschließen, die erschleichen sich nicht die Vorteile auf irgendwelchen anderen Wegen.
Das sind ja im Prinzip zwei Dinge. Ne? Das eine ist die Frage, wie engmaschig muss man sowas eigentlich kontrollieren, damit der Vorwurf der Taxiunternehmen, dass die machen, was sie wollen eigentlich und deswegen Vorteile genießen, ausgehebelt ist. Und der andere Punkt ist, kannst du eigentlich einer Branche, erstmal irgendeiner Branche, eigentlich sagen, wie viel Geld sie zu nehmen hat.
Genau.
Und das ist ja irgendwie auch intuitiv, dass man das eigentlich nicht ohne weiteres kann, sondern dass man sehr gut beweisen muss, warum. Und
richtig.
Aber natürlich, andererseits, lustigerweise macht man genau das ja bei den Taxen. Das ist natürlich die Frage, müsste man das nicht, aber wenn, dann müsstest du sie wieder gleich wie ein Taxi behandeln, ne? Dann müsstest du sagen, okay, es ist doch das Gleiche und deswegen treffen vielleicht auch andere Dinge zu. Okay, soweit, ja, so gut.
Genau.
Oder auch nicht.
Ja.
Also das geht jedenfalls nicht so einfach. Ne? Man kann nicht einfach sagen, Level Playing Field, alle kriegen hier die gleichen Bedingungen und dann sehen wir zu, was passiert.
Genau, also es ist weiterhin in der Überlegung, aber man muss sich eben auch nochmal genauer diesen Markt offenbar angucken als Stadt. Wie funktioniert das denn eigentlich genau bei Uber und Co., sich ein genaueres Bild machen, um dann eben auch ja, politische Entscheidungen treffen zu können. Und was man aber jetzt tut, ist seit vergangenem Jahr wirklich strenger zu kontrollieren. Es ist eine Taskforce eingerichtet worden bei der Stadt, die genau Betriebsprüfungen durchführt, strenge Kontrollen durchführt und so weiter. Und dabei eben auch feststellt, ja, da geht jetzt tatsächlich irgendwas schief. Da ist ein Geschäftsführer unzuverlässig oder so. Und dann mit Widerrufen operiert. Also das heißt, die Genehmigung, die einmal erteilt worden ist, dann entziehen will.
Okay, also die gehen hin, gucken sich an, was macht das Unternehmen genau, prüfen das alles und sagen dann entweder, ihr dürft weitermachen oder eure Zulassung, das, also eure, die Erlaubnis, dass ihr das hier tun dürft, die entziehen wir euch zunächst mal.
Genau. Und dagegen wiederum geht jetzt aber Uber vor oder die, eben diese Mietwagenunternehmen und das eben auch vehement, wie man das so kennt von Uber, das ist ja auch nicht neu. Und das führt eben dazu, dass jetzt beim Verwaltungsgericht eine lange Latte von Verfahren schon anhängig sind. Also 40 Verfahren laufen da, wo eben Mietwagenunternehmen gegen die Stadt letztendlich vorgehen. Also Klagen gegen diese Widerrufe oder auch mit Eilanträgen operieren. Und also da sind wir wieder mittendrin in so einer juristischen Schlacht quasi, die du gerade schon angesprochen hast, die es ja auch in der Vergangenheit bei anderen Geschäftsmodellen, die Uber dann noch so präsentiert hatte, ja gab.
Finde ich total spannend, weil ich auch gerade gedacht habe, wenn ich so an die E-Scooter-Unternehmen denke, ne, die haben ja irgendwie, am Anfang war das alles so ein bisschen wild und ist einfach irgendwie passiert und dann irgendwann haben die aber, fand ich, so einen sehr merklichen Push Richtung Organisation und Verband und Zusammenschluss und auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Also du hast so gemerkt, wie die das total professionalisiert haben. Die haben mehr mit Medien kommuniziert, die haben öffentliche Angebote gemacht. Ich erinnere mich an ein Angebot am Rheinufer, wo man mit so einem Scooter mal Test fahren konnte und man gelernt hat, wie man damit sicher fährt und so weiter. Also sehr offensichtliche Versuche der Öffentlichkeit, ein anderes Bild von sich zu präsentieren. Und ich glaube ja, dass du prinzipiell bei solchen Dingen, die auch ein Stück weit gesellschaftliche Entwicklung widerspiegeln, das niemals außer Acht lassen darfst. Du musst irgendwie das Bild der Öffentlichkeit zu dem, was du tust, ändern. Und ich glaube, wenn manche Leute Uber hören, dann denken sie immer noch an das, was es mal ganz ursprünglich in den USA war, nämlich mehr oder weniger ein Wildwuchs von Menschen, die einfach einen Führerschein und ein Fahrzeug besaßen und wann immer sie wollten, sagen konnten, okay, jetzt fahre ich irgendwo hin und nehme jemanden mit. Und oder anders, du konntest sie dann irgendwann auch buchen, aber es waren irgendwie wirklich das Gegenteil von gelernten Fahrern, sondern es waren wirklich irgendwelche Privatpersonen und die Autos waren auch manchmal entsprechend aus. Und das entwickelte sich dann wirklich zu so einer riesigen Gig-Economy, wo viele Leute wirklich Geld damit verdient haben oder ihr Lebensunterhalt damit bestritten haben, mehr oder weniger. Und ob das jetzt unter tollen oder nicht so tollen Bedingungen war, naja. Aber das ist es in Deutschland ja nicht. Aber dieses Bild ist, glaube ich, immer noch so ein Stück weit da, ne? Dass vielleicht dieses Geschäft nicht so ganz so professionell betrieben wird. Und ich glaube, das ist aber in Deutschland eigentlich gar nicht das, was es jetzt wieder letztendlich geworden ist, weil es rechtlich gar nicht möglich war, das so zu betreiben. Mhm. Das durften sie nicht.
Nee.
Haben sie auch versucht.
Ich glaube auch, die sind relativ etabliert. Ne? Also Das zeigt ja eigentlich auch diese hohe Zahl von Fahrzeugen, die da ist. Ich glaube, die gäbe es schon nicht, wenn jetzt da immer noch so eine große Skepsis herrschen würde. Ja. Buche ich lieber nicht, sondern die überzeugen mit dem Preis.
Also ich muss sagen, ich habe es auch schon benutzt, aber ich kenne jetzt auch nicht super so viele Leute, die ständig Uber fahren.
Ne? Mhm. Ja, ich habe es auch schon benutzt, immer mal wieder.
Touristen wahrscheinlich, die es von woanders erkennen, auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Und aber auch Düsseldorfer, der Preis ist einfach entscheidend. Wenn ich abends aus der Altstadt dann Beispiel zurückfahren will und muss mich zwischen Taxi und Uber entscheiden und ich gucke einmal da auf eine App, das kann man ja auch beim Taxi, kann man ja auch über eine App buchen und sehe da einen riesigen Preisunterschied. Und beim Taxi sieht man den Preis ja gar nicht. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Das wäre ja auch eine Reformmöglichkeit, dass man das auch ermöglicht, ne? Dass man vor Fahrt antritt. Dass es
transparenter ist, ne?
Genau, weiß, was muss ich denn am Ende eigentlich zahlen. Mhm. Ne? Also da gibt es schon aus meiner Sicht einfach einen großen Reformbedarf, da irgendwie ein Level Playing Field irgendwie herzustellen, dass alle irgendwie zu gleichen Bedingungen da an den Markt können.
Ja. Ja, und ehrlicherweise finde ich, man muss auch nochmal sehr darüber nachdenken, ob die Frage, ist Taxi ein Teil der Daseinsvorsorge, für den die Stadt auch öffentlich irgendwie da sein muss und den die Stadt auch bereitstellen muss, auf gewisse Weise oder mitbereitstellen oder kontrollieren muss oder regulieren muss, ist das Taxi eigentlich da noch das richtige Format? Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, nein, ist es auf keinen Fall, würde ich jetzt nicht so pauschal sagen wollen, aber ich finde, man muss in einer Zeit, in der der Verkehr sich massiv wandelt und auch wandeln muss, muss man einfach mal drüber nachdenken, ob das wirklich noch das Mittel der Wahl ist. Denn das finde ich ja zum Beispiel auch interessant. Ich weiß gar nicht, ob du das warst, der das geschrieben hat vor einer ganzen Weile, dass die Taxiunternehmen sich von der E-Mobilität wieder ein Stück weit verabschiedet haben. Manche Taxiunternehmen ja massiv E-Autos angeschafft haben und jetzt aber beschlossen haben, nee, das ist doch nicht so toll aus verschiedenen Gründen. Ja. Und dass du aber zum Beispiel, wenn du E-Auto fahren willst, Taxi-E-Auto sozusagen, dann bist du eigentlich auf solche Mietwagendienste ein bisschen zurückgeworfen, weil da kannst du nämlich wiederum auch wählen. Kannst sagen, ich möchte gerne mit einem E-Fahrzeug fahren. Das kostet ein bisschen mehr, aber sowas zum Beispiel ist ja auch ein Faktor, ne? Wenn du sagst, ich will diesen Luxus, aber ich will das eben möglichst nicht mit einem fossilen Brennstoff.
Das stimmt.
Da hast du eigentlich auch keine Wahl.
Ist aber Zufall letztendlich, ne, dass die Mietwagen jetzt anbieten.
Ja, naja, was heißt Zufall? Das ist ja Teil des Geschäftsmodells. Ne? Du kannst es ja aktiv wählen. Mhm. Offensichtlich wissen sie, dass das für manche Kunden ein wichtiger Faktor ist, den Taxen zum Beispiel so oft nicht bereitstellen, auch wenn es natürlich E-Taxis gibt. Mhm,
das stimmt, ja.
Ja. Naja, wie dem auch sei. Also ja, ich finde auch, da gibt es irgendwie viel zu reformieren. Was glaubst du denn, wie das jetzt ausgeht? Wie siehst du die Chancen von Mietwagenunternehmen wie Uber, sich gegen diese verstärkten Kontrollen zu wehren? Also der Vorwurf ist ja, uns wird das Leben schwer gemacht und vielleicht sogar unmöglich. Und das ist Schikane, ist eigentlich der Vorwurf, ne? Glaubst du, dass die Gerichte das mitmachen?
Genau, und dass die Stadt eigentlich gar nicht diese Handhabe hätte, so rapide oder so grundsätzlich da einzugreifen. Und wir sehen, dass schon auch die Mietwagen jetzt schon Erfolge verzeichnen, dass zum Beispiel in einem Fall, als es wirklich um 77 Konzessionen ging, das waren ja relativ viele, es darum ging, dass der Geschäftsführer als unzuverlässig eingestuft worden war von der Stadt. Und das hatte sich dann zunächst einmal auch bestätigt vor dem Verwaltungsgericht, weil, obwohl diese Widerrufe ergangen waren, die weiter in der Stadt unterwegs waren. Das geht natürlich schon mal gar nicht. Mhm. Aber am Ende ist dieser Geschäftsführer ausgetauscht gewesen, als das dann vom Oberverwaltungsgericht dann weiter entschieden wurde und dann wurde die Uhr quasi zurückgedreht und diese Konzession doch in einem Eilverfahren erstmal wieder erteilt. Also die sind schon natürlich da juristisch hochgerüstet und auch in der Lage, sich da zu wehren. Also,
wobei das ja gerade ein Fall ist, finde ich, der zeigt, es funktioniert eigentlich die Strategie der Stadt ganz gut, denn wenn man sagt, dieser Geschäftsführer ist unzuverlässig und das Unternehmen muss reagieren und ihn austauschen, dann haben die Kosten liegen ja letztendlich auf der Seite des Unternehmens und hoffentlich ist der Zustand hinterher ein besserer. Also hat die Stadt ja letztendlich ihr Ziel ein Stück weit erreicht.
Nee, die fahren wieder, ne?
Also ja, eben, klar. Aber wenn man sagt, okay, es lag offensichtlich an einer Person, wenn das so ist, dass diese Person da das Management so gemacht hat und vielleicht, was weiß ich, dem Fahrer gesagt habe, ich fantasiere, müsst nicht immer unbedingt so zurückkommen, ihr könnt auch mal zwischendurch noch so ein paar Runden im Block fahren, ne? Oder was weiß ich. Wenn der dann ausgetauscht wurde, hat das Unternehmen ja reagiert. Das Unternehmen muss auch in der Zwischenzeit damit leben, dass die Autos nicht fahren. Das kostet Geld. Es muss einen neuen Menschen einstellen. Das kostet auch Zeit und Geld. Mhm. Also und letztendlich ist dann möglicherweise das erreicht, was die Stadt ja eigentlich will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt eigentlich sagt, nee, wir würden eigentlich ganz gerne, dass das gar nicht mehr passiert in dieser Stadt. Mhm. Sondern letztendlich muss es ja im Interesse der Stadt sein, dass das bereitgestellt wird, aber eben zu vernünftigen und regelkonformen Konditionen.
Ja. Das wird am Ende wahrscheinlich auch der Effekt sein. Also wenn die Stadt das konsequent jetzt weiter fortsetzt, dann werden sie sich
am Riemen reißen.
Ja, genau. Ja. Dann gibt es da einfach auch Anpassungsprozesse auf der Seite der Mietwagenunternehmen, da gehe ich schon von aus. Und dass auch einige Widerrufe werden wahrscheinlich auch durchgehen. Also ja. Das
klingt aber nicht gut für die Taxis.
Aber es ist am Ende ist es so ein bisschen, auch wenn das 40 Verfahren sind und so, wenn man das nochmal ins Verhältnis setzt zu diesen 2000 Konzessionen, die es eben gibt, ist das natürlich schon jetzt so ein Kampf im Detail auch ein bisschen. Ne? Da geht es jetzt weiß nicht, 20, 30 oder 35 Betriebsprüfungen gab es. Das geht um 15 Unternehmen bei diesen 40 Verfahren. Aber es gibt halt deutlich mehr Unternehmen, die in der Stadt unterwegs sind. Also wenn man jetzt wirklich mal diesen Markt irgendwie regeln will oder so, ne, dann ist das wahrscheinlich jetzt kein Weg, der da zum Ziel führt, sondern aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch richtig, genau dahin zu gucken. Ne? Übrigens musste man ja auch bei der Taxibranche, war es ja auch nicht schlecht, genauer hinzugucken, weil da, dass das immer jetzt so die große, saubere Branche war, wo jetzt alle Regeln eingehalten worden sind, das ist ja auch bekannt.
Es gab Vorfälle, ne? Sagen wir mal so. Was mich am Ende des Tages wirklich wundert eigentlich, systemisch betrachtet, ist, dass das letztlich eine Sache der Kommunen ist. Weil das ja nicht nur in Düsseldorf so ist, sondern natürlich in mindestens allen Großstädten und vielen Mittel- und Kleinstädten ist diese Frage ja offen. Mhm. Und dass man sagt, wir schauen uns das nicht mal auf, sagen wir mal, Landes- oder Bundesebene prinzipiell an und treffen da irgendwie eine Regelung und setzen das mal neu auf und überlegen wirklich mal, wie müsste denn dieses System gestaltet sein, damit es allen Anforderungen, die wir gesellschaftlich daran haben, entspricht. Und damit meine ich nicht nur Oma Erna muss zum Arzt, sondern wir wollen auch eine Mobilitätswende hinkriegen zum Beispiel. Das, also ne, sagen wir mal, man möchte gerne, dass mehr Leute sagen, ich brauche kein eigenes Auto. Dann ist ja eine gute Idee, dass man sagt, es gibt mehr solche Autos und nicht jeder hat eins vor der Tür stehen. Also ist ja die Frage, wie regeln wir das? Wie wollen wir das? Was ist eine angemessene Zahl von diesen Autos? Wie viel darf das kosten? Wie viel sollte das kosten, damit es nicht nur was ist für reiche Leute? Also das ist eigentlich doch Quatsch, dass man das nicht auf anderer Ebene politisch mal angeht.
Das stimmt. Es ist ja angegangen worden mit dieser Reform des Personenbeförderungsgesetzes, aber natürlich zu windelweich. Da hat man da so ein bisschen das ermöglicht. Ja, man kann jetzt eben diese Mindesttarife nehmen. Aber so richtig, wie das jetzt im Detail dann funktionieren kann, wie die rechtliche Handhabe da ist oder wie rechtssicher das überhaupt ist, damit sind die Kommunen jetzt allein gelassen. Mhm. Und jede Kommune muss das jetzt für sich irgendwie entscheiden, obwohl es natürlich auch so vollkommen recht ein Phänomen ist, das sich überall relativ vergleichbar auch darstellt. Mhm. Also finde ich auch. Also eigentlich ist der Gesetzgeber da gefordert, auf Bundesebene da wirklich ganz klare Rahmenbedingungen zu setzen.
Mhm. Schauen wir mal, was passiert. Vielen herzlichen Dank, Alexander Esch.
Sehr gerne, danke.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
This summer, discover American Giant's timeless, high-quality clothing made right here in the USA. Every piece is designed for quality and style that's built to last. From vintage-style tees to tough tank tops, breathable polos to lightweight sweatshirts, you can find your perfect fit. Celebrate American craftsmanship and support local communities with every stitch. Go to American-Giant.com and use promo code STAPLE20 for 20% off your first order.
Wir müssen mal wieder über Düsseldorfs bekannteste und ich weiß nicht, beliebteste Straße, glaube ich, nicht reden. Aber Uwe Jens Runau, auf jeden Fall die Straße, die A, Düsseldorf über die Grenzen von Düsseldorf sehr bekannt macht und B, irgendwie auch eine Straße, du als Düsseldorfer, sag doch mal, du bist ja ein Flingeraner, wie soll ich sagen, Arbeiterkind ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber so ein Flingeraner. Wie guckt eigentlich wirklich ein Ur-Düsseldorfer auf die Königsallee?
Also die Königsallee ist natürlich ein Traum.
Liebt man die?
Ja.
Liebt man die wirklich, so wie man seine Frau liebt?
Die Frage ist, nee, das nicht, das würde man ja generell nicht tun mit Straßen,
naja,
oder?
Du weißt, wie ich meine. Ist es eine Liebe oder ist es einfach so ein gut, dass wir sie haben, Ding?
Ja, nee, das wäre zu sachlich. dafür ist die Kür einfach zu schön, als Straße insgesamt, weil es gibt keine Straße, die einen solchen Querschnitt hat wie die Kö. Und dann ist man ganz weit weg eigentlich von den Geschäften.
Und wenn du Querschnitt sagst, meinst du?
Meine ich, die Breite der Straße ist, glaube ich, die breiteste Buchstäblich Deutschlands.
Buchstäblich den Querschnitt, ja.
Ja, es ist wirklich, so, und dann ist ja die Aufteilung so, dass du halt Fassaden hast und dazwischen passiert ja unheimlich viel.
Ja.
Alle denken immer nur an die Geschäfte. Wer vielleicht reinkommt nach Düsseldorf, denkt, ich bummel mal über die Kö und meint nur die Geschäfte. Die Düsseldorfer meinen wirklich viel, viel mehr. Nämlich die, genau, und das ist natürlich auch was ganz, ganz Tolles.
Das du Grüne, kannst
genau, das
die
Wasser,
Vögel,
das
die
Wasser
kühlt.
Genau. Das heißt, die Kö ist Luxus-Shopping-Meile mit der höchsten Konzentration nach London, also an Top-Marken, die da beheimatet sind.
Es gibt absurd viele Parkplätze.
Es gibt viele Parkplätze, das ist ja auch so ein Thema, was jetzt bald hoffentlich mal ernsthafter mal diskutiert wird. Aber es ist eben wirklich, da ist auch übrigens das große Potenzial. Die gehört heute schon eine große Aufenthaltsqualität, weil wo kannst du, sagen wir mal, so im Halbschatten irgendwo lang flanieren und dann vielleicht zwischendurch sagen, ich gehe jetzt mal rüber und will mal kurz bei Prada in die Auslagen gucken. Ich brauche ja noch eine Handtasche.
Von einem Uwe Jens auf dem Fahrrad fast umgefahren.
Das kann dir an vielen Stellen passieren.
Kann dir an sehr vielen Stellen passieren. Ganz Düsseldorf aber.
Das heißt, die Straße und da in dieser Breite liegt auch dieses Potenzial noch, wenn man sagt, wir wollen mehr Aufenthaltsqualität auf der Kö schaffen.
Ding dong.
Das ist ja gerade, genau, und das ist ja gerade, wir leben in so einer Art, ich sag mal, Scharnierzeit. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, also die Tür ist noch nicht ganz auf, aber sie ist geöffnet und der Blick geht schon in eine gewisse Richtung, könnte man sagen.
Diese Diskussion gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Kannst du ungefähr zeitlich verorten, wann das angefangen hat, dass man darüber geredet hat, dass mehr Aufenthaltsqualität wichtig ist, gerade auf der Kö jetzt?
Ja, das fing an, als klar wurde, es passiert unglaublich viel an Baumaßnahmen. Heute kann man das ja besichtigen. Wir beide sind doch mal auch über die Kö spaziert und haben das gesehen.
Sehr gute Episode, kann ich empfehlen.
Auf der Westseite zwei riesige Baustellen. Das eine ist ja quasi wie so ein halbes Trümmerfeld.
Der Bankenseite.
Der Bankenseite, der Westseite. Das ist einmal die ehemalige Commerzbank, wo jetzt dieses Le Coeur entsteht, die immer so schön das auch schmücken mit dieser Friedenstaube. Mhm. Und ein Stück weiter das Trinkhauskarree, was jetzt entsteht, sieht aus wie ein Parkhaus gerade, wo nur das Betongerippe steht.
Ja.
Aber es sollte ja auch noch kommen und da ging die Diskussion dann los, der Calatrava Boulevard. Da wissen wir noch nicht, ob er überhaupt hier kommt, weil der Entwickler gerade im Insolvenzverfahren
ziemlich mittig, würde ich sagen, aber auf der Geschäftsseite, also nicht der Bankenseite, sondern der Ostseite praktisch.
Genau.
Und der Gedanke war ja, dass man da so einen ganzen Block eigentlich ummodelt zu einem, ich habe es bis heute nicht so ganz verstanden, so eine Art Mall ist es eigentlich gewesen.
Ja, das Gute an dem Konzept war, und das zahlt sich jetzt aus, wo der Entwickler, er ist ja gerade aus der Insolvenz wieder raus, muss man sagen, aber man muss halt sehen, kann man den Calatrava Boulevard finanzieren, das wissen wir nicht, woran aber weiter gearbeitet werden soll. Dieser Entwicklerzentrum hat ja vorne einzelne Gebäude gekauft und die sollen auf jeden Fall umgebaut oder neu gebaut werden und bekommen dann nach hinten in der Verlängerung einen Anschluss an eine neue Passage, das ist das, was du meinst, die eben parallel zur Kö verläuft.
Mhm.
So, und da weiß man jetzt ja gar nicht, ob das je passiert, aber die Häuser vorne, die sollen halt auch noch umgebaut werden, einfach weil du dann viel modernere Geschäfte da reinbauen kannst, die über zwei Etagen gehen.
Also irgendwas passiert da auf jeden Fall und über längere Zeit wird es auch noch relativ viel Baustellenlärm dort geben und dann soll es ja irgendwann mal eine Königsallee sein, auf der es richtig Spaß macht, einfach lange zu sein.
Genau.
Jetzt möchte ich Folgendes zu Protokoll geben. Ich habe mal mit meiner Schwiegermutter, weil es ihr inniger Wunsch war, auf der Kö zu sitzen und Leute anzugucken, mich zu einem dieser Italiener gesetzt, die da ihre Außengastronomie haben. Und man kann da ausgezeichnet Leute gucken. Man kann da so semi-gut essen, würde ich sagen. Es ist in Ordnung, aber es ist natürlich für in Ordnung. Es ist ziemlich teuer und mehr als in Ordnung ist es irgendwie auch nicht so, muss ich sagen. Und du hast auch nicht furchtbar viel Auswahl. Ich glaube, es gibt irgendwie 2 oder 3 Angebote.
Ja.
Mehr oder weniger, wenn man jetzt mal von etlichen Coffeeshop-Geschichten, die noch weiter am südlichen Ende spielen, absieht. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, Mittagessen auf der Kühe, da gehen wir hin.
Richtig. Geht also gar das nicht ist auch eines richtig. Der Mankos, die Anlieger der Kö sehen und dass da immer weniger Gastronomie heute ist als früher oder auch immer weniger es wurde, hat damit zu tun, dass es heute noch die Regel gibt, Außenplätze der Gastronomie auf der Königsallee müssen verbunden sein mit einer Gastronomie im Gebäude.
Mhm.
Das ist eine Vorschrift.
Ach so.
So, und davon will man weg. Man sagt, das ist schön, wenn es das gibt, Aber weil die meisten Hauseigentümer ja für ein Geschäft viel mehr Geld kriegen und eine Gastronomie Fläche braucht, aber nicht so viel Miete abwirft, müssen wir Gastrostationen, quasi Pavillons bauen auf der Kö. Da war sogar mal die Rede von bis zu 10, die unabhängig von dem Haus funktionieren, was da gegenüber ist. Das heißt, du hast da also auch eine Elektrovorrichtung, für Abwasser musst du Anschlüsse schaffen und so weiter. Und dann hast du daneben Gastroflächen. Das gab es auch früher schon mal, so ein bisschen zumindest. Und dann ist das aber abgeschafft worden. So, und heute sagt man eigentlich, wir sollten eigentlich darüber sprechen, das wieder möglich zu machen.
Ja.
Und in der letzten Versammlung der Kö-Anlieger ging es jetzt zunächst mal um 3 Stationen. Aber jetzt muss man halt sehen, die Stadt ist dabei, ein Konzept vorzulegen. Denn du fragtest ja ganz eingangs, wann ging das los? Also die ersten Überlegungen vor 5 Jahren, könnte man ungefähr sagen. Aber dann so vor 3 Jahren gab es ja ganz viele so Workshops und Bürgerdialoge zum Teil, also die meisten waren auch digital wegen Corona. So, und dann sind schon ganz viele Charakteristika der Kö festgestellt worden und auch so Wünsche. Mehr Gastronomie, mehr Aufenthaltszonen, weniger Platz für Autos, trennt Fußgänger und Radfahrer. Und die Stadt sagt auch, ja, das wollen wir. Und wenn du sagst, absurd viele Autoparkplätze, dann ist eine Überlegung zu sagen, die Schrägparkplätze, da soll ein breiter Fahrradweg hin. Und zwar der in beide Richtungen geht, also locker 3 Meter breit, ne?
Ja.
So, da wo jetzt Autos parken, dann können oben nur die Fußgänger laufen. Und es soll mehr Gastrozonen geben und mehr Plätze für Sharing Mobility. Und dann hast du am Ende kaum mehr Platz für die Autos, was aber zum Parken nicht schlimm ist, bis auf ein paar Behindertenparkplätze und Lieferanten und Anlieferungen, sowas. Du hast ja ganz viele Parkhäuser drumherum.
Eigentlich schon, ja. Darüber haben wir auch schon mal intensiv gesprochen.
Wir warten jetzt auf dieses Konzept. Die Verwaltung, muss man sagen, braucht manchmal unerklärlich lange, um aus ganz vielen Ideen, die schon da liegen, ja, aus Absichtserklärungen, die bekannt sind, endlich mal ein Konzept zu machen.
Ja.
Dass das jetzt 3 Jahre dauert, eigentlich fast schon.
Das ist verrückt.
Ist mir nicht ganz erfindlich. Und,
ja, und also ich meine, ich sehe auch ein, dass jetzt vielleicht der Stil der Königsallee und auch der IG Königsallee, der Interessensgemeinschaft, die da aus den Anwohnern, also aus den Anliegern besteht und die da so ein bisschen den Hut auf hat und auch mitreden will, dass deren Stil jetzt vielleicht nicht move fast and break things ist, im Sinne von, dass man einfach auch mal was testet. So, ne? Also man könnte ja auch sagen, ah, egal, wir stellen ja jetzt einfach mal 3 Gastropavillons hin und gucken mal, was passiert oder 2 oder 1 oder wie auch immer. Und dann checken wir mal ab, was wollen die Leute da eigentlich haben, was verkauft sich da besonders gut, welche Angebote kann man da eigentlich machen, was hat das für einen Effekt. Ne, so wie wirkt sich das auch beispielsweise, was weiß ich, auf die Social Media Posts aus, die da gemacht werden? Macht das eigentlich Sinn, da was weiß ich, ein besonders Instagrammables Konzept hinzusetzen? Oder wollen die Leute da lieber was Klassisches? Muss es eine Bar sein? Muss es ein, was weiß ich, was muss es eigentlich sein, damit es funktioniert? Das könnte man ja durchaus testen. Aber natürlich wird da erstmal Sutsche gemacht. Wobei, spannenderweise gibt es ja schon so ein paar Ideen, was Gastronomie angeht. Und das bringt mich ans Südende der Königsallee, die ja, muss man sagen, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein
ja, immer weiter runterkommt, muss man leider sagen.
Ja. Also ich finde ja mega spannend, wie, also erstmal die Kö, da denkt man ja irgendwie, die Kö ist an der Graf-Adolf-Straße zu Ende und mitnichten, die Königsallee geht da ja eigentlich noch weiter. Also Aldi ist auch noch an der Königsallee. Dann gibt es da an der Ecke Graf-Adolf-Straße, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist das die Kö, aber das ist ein total abgefahrener Laden mit so krassen türkischen, glaube ich, Abendkleidern in so glitzernden Farben. Hast du das mal gesehen?
Du meinst jetzt auf der Seite Graf Adolf Straße?
Chimay heißt das. Okay. Ich glaube, das ist da.
Könnte sein.
Ist da. Und das ist eine Kreuzung.
Doch, der ist auf der, nee, der ist auf der Ecke, aber Graf Adolf Straße Kö. Auf dem südlichen Teil.
Ganz am anderen Ende.
Und auf der anderen Seite ist ein total runtergekommener Altbau.
Mein geheimer Traum.
Der seit Jahren, was denn, den Laden zu besitzen?
Nee, aber da mal hinzugehen.
Ja, geh da hin.
Ja, irgendwann mache ich das mal aus Gag. Ich muss einfach eins von diesen, diese Kleider sind so wie eine riesige Sahnetorte, siehst du dann aus. Aber eine, die glitzert, Uwe Jens.
Ja, aber ist doch toll.
Das vorstellen. Das heißt, nicht schlecht.
Ist ein bisschen Prinzessinnen-Traum, ne?
Nee, nicht Prinzessin. Das ist überhaupt nicht prinzessinmäßig. Okay. Es ist eher so ein explodierter Silvesterknaller. So sieht das aus.
Okay.
Von Weitem. Ich habe es mich ja nie getraut, mir anzugucken. Aber eines schönen Tages gehe ich da mal. Wenn ich einen Anlass hätte, so etwas zu tragen, hätte ich schon längst 6 solcher Kleider im Schrank.
Aber was du sagen wolltest,
was ich sagen wollte, war, als ich das gesehen habe, dass das da ist, habe ich gedacht, mein lieber Schwan, was ist denn das hier für ein Geschäft? Das passt hier irgendwie gar nicht hin, weil das ist keine große Marke. Das ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Also es hat nichts mit edler Einfalt und stiller Größe
jetzt
zu tun.
Das muss man ja sagen. Nicht Chanel, sagen wir mal so. Diese Seite südlich der Graf-Adolf-Straße hat zwar die Adresse Königsallee, war aber gefühlt nie Königsallee, man sagen. Auch früher, da war ja die großen Musikgeschäfte. Ja. Bevor da Aldi war, hat es ja linke Seite, rechte Seite, große Musikstores. Allein schon von den riesen Flächen her, die dafür benötigt wurden, war das nicht Königsallee, weil die Geschäfte ja da eigentlich immer etwas kleiner waren, eben weil die Miete so hoch war. Erst jetzt die ganz großen Labels, da geht ja der Trend zu so wieder 800 bis 1000 Quadratmetern jetzt. Für große Stores wie auch von Chanel und so weiter. Und das soll ja da in diesem Calatrava-Block sozusagen auch realisiert werden. Aber was vor allem zu sehen ist, ist, dass der südliche Teil, dass du da einen Abfall hast bei den Marken und dass du da auch nicht die Mieten erzielen kannst. Und jetzt ist das so, wenn das ein Hausbesitzer nicht akzeptieren will und er verlangt weiter die hohen Mieten.
Was ist denn eine hohe Miete an der Königsallee?
Also im Norden, wo die Juweliere sitzen und die Uhrenhändler. Da sind mittlerweile Mieten von bis zu 500 Euro pro Quadratmeter normal. Also das ist extrem viel.
Mhm, allerdings.
Und im Süden, was ja eigentlich nur ein paar hundert Meter ist, wenn da jetzt ein Laden neu vermietet wird, dann kann es sein, das sind nur 110 oder 130 Euro pro Quadratmeter.
Okay.
So, und wenn jetzt jemand, der da eine Immobilie hat im Süden, daran festhält, er will aber 250 oder 300 Euro pro Quadratmeter, bekommt er vielleicht keinen Mieter. Und das sehen wir jetzt auch am Süden der Kö. Es gibt mittlerweile einen Block, nämlich den letzten vor der Graf-Adolf-Straße. Mhm. Da steht alles leer. Mhm. Das ist eigentlich unglaublich. Verrückt. Und für eine Kö eigentlich nicht akzeptabel. Ja, also gab es schon bei den Kö-Anliegern die Diskussion, wir sollten jetzt mal auf die Hausbesitzer zugehen. Zum Teil sind sie auch da Mitglied und sie motivieren, versucht doch mal jetzt andere Nutzungen da rein zu tun. Ob das eine Galerie ist, ja? Also irgendwelche Angebote, die sich sonst da nicht niederlassen würden, die da aber attraktiv sind und auch Passantenstrom bedeuten, weil das bricht ja auch total ab. Das kann man ja messen. Vorne rennen viele Leute rum im Norden, im Süden rennt kaum mehr einer rum.
Wie das kommt das so denn aber bloß? Das ist doch merkwürdig, oder? Also interessant an deiner Recherche war ja auch, dass tatsächlich gelegentlich diese Edelmarken, die schon relativ weit Richtung Norden sitzen. Wenn sie noch weiter nördlich können, dann ziehen sie sogar noch eine Etage weiter.
Machen sie.
Also eine
Etage. Ja, das liegt einfach daran, dass man ja messen kann, dass da viel mehr Leute hingehen.
Ja.
Und das betrifft ja deinen Umsatz direkt. Das ist ja klar.
Okay.
Und man muss sich ja nicht wundern. Man
aber
hat
ist
ja,
das so krass?
Man hat einen Magneten dahin gebaut.
Ja.
Der Magnet heißt Köbogen. So, das heißt, und das kann man messen, mit High Street kann man ja Passantenbewegungen messen. Und man konnte sehen, dass als der Köbogen…
High Street ist so ein Messverfahren oder so eine Agentur,
wo wirklich, genau, da gibt es an Laternen, sieht man so kleine Kameras und da werden nur Menschen so grob, die Kubatur des Menschen sozusagen, die Silhouette, da wird gezählt. Auf der Schadowstraße gibt es das auch und auf der Kö auch, in der Altstadt gibt es das auch. Und du kannst sehen, dass so eine Art Magnet entstanden ist und… schon hier auf dem Stück, die westliche Schattostraße, da wo das neue Geschäftshaus steht, sind die Zahlen signifikant in die Höhe geschnellt.
Ja.
Und das heißt, die Leute sagen, ich gehe mal zu dem neuen Gebäude da mit dem Grün drauf, finde ich interessant. Mhm. Dann laufen die da ein bisschen die Geschäfte ab. Dann gehen die einmal so um den Köbogen 1 rum, was ja auch schön ist. Du gehst am Hofgarten lang, du kannst dann da die Geschäfte gucken, sind ja auch schöne Geschäfte. So, und dann gehst du im Norden der Kö noch so ein bisschen rum. Mhm. Interessant wird es, wenn die anderen beiden großen Konzepte auf der Kö West fertig sind, eben die beiden ehemaligen Banken, weil da überall ins Erdgeschoss auch Geschäfte reinkommen. Okay. Dann werden sich die Bewegungen wieder mal verändern. Mhm. Aber klar ist eins, die Strudel sozusagen der Bewegung konzentrieren sich auf den Norden.
Ja.
Im Süden hast du auf der einen Seite Banken und auf der anderen Seite nicht so gute Geschäfte.
Du bräuchtest also eigentlich auch da einen Magneten oder einen Anker, der die Leute dahin zieht, damit sukzessive dann auch in den anderen Ladengeschäften irgendwie Leute reinkommen, die sagen, ich will profitieren davon, dass die alle zu dem und dem rennen.
Ja, und erstmal sollte man selber was dafür tun. Das haben wir Immobilienmakler gesagt. Die Eigentümer sollten jetzt was dafür tun, damit überhaupt wieder eine Lauflage entsteht. Mhm. Das heißt, mach da Sachen rein, die interessant ist
sowas
für die
wie
Leute.
Eine Zwischennutzung vielleicht auch.
Ja, das ist es. Ja. Genau, so Kunst und sowas da rein, dass die Leute sagen, das ist interessant, da gehe ich gerne schon mal hin. Mhm. Oder auch wie für so Mode-Startups oder so. Wir haben ja jetzt eine Zwischennutzung in der Königsstraße, wo junge Modemacher, da wo Uli Knecht war, Mode ausstellen. Und das ist ein schönes Schaufenster. Muss man einfach mal vorbeigehen, gucken, ist auch interessant. Und da sind von 20 Leuten Sachen drin in dem Geschäft. Also unterschiedliche Hersteller, junge Hersteller. Wenn du sowas da auf den Süden der Kö packst, gehen die Leute auch dahin gucken.
Oder halt Gastronomie. Ich glaube, wenn du hingehst und sagst, okay, fein, da war ja zum Beispiel auch Marido und so war ja auch da. wenn du da...
Ist nur mit hohen Investitionen verbunden. Da waren Geschäfte. Jetzt musst du da eine Küche reinbauen. Also das kostet viel Geld.
Gut. Und du hast schon gesagt...
Dann machst du es nur langfristig. So ja. Und dann macht der Hauseigentümer das mit. Also das wäre eher schwierig. Aber du kannst natürlich da Gastropavillons oder sowas dann da mal einrichten. Aber erstmal heißt es, entwickel die Flächen so ein bisschen, dass die Leute da hinkommen. Und dann kannst du auch mittelfristig nach 3 Jahren, nach 4 Jahren sagen, so jetzt ziehe ich wieder einen Händler da rein, der mir mehr bezahlt als die 110 Euro.
Ja, ich verstehe.
So, das ist also nichts, was von heute auf morgen passiert. Du musst den Standort entwickeln.
Ja. Und dann gibt es ja dann noch dieses entzückende kleine Rasenstückchen, was praktisch da, wo die Graf-Adolf-Straße kommt, davor
das
Kögärtchen.
Mit der Ballwerferin.
Sehr, sehr hübsch und ein Ort, von dem ich immer denke, also ich sehe da immer Leute, die zum Beispiel offensichtlich da irgendwo im Büro arbeiten und die da Lunch essen, so ein bisschen auf den Knien.
Und da sind ja Bänke auch.
Das ist auch ein bisschen englisch, finde ich, ne?
Total.
In England habe ich mal gesehen, da war ich mal, ich glaube, im Hyde Park oder so, und da lag in der Mittagszeit ein Typ im Dreiteiler, im Anzug, lag wirklich, es war ein schöner sonniger Tag, ausgestreckt auf dem Rasen und machte ein Nickerchen. Also der sah richtig, richtig schnieke aus.
Und der merkte gar nicht, dass er in dem Mist von den Gänsen saß.
Nee, überhaupt, da gab es keinen Mist von Gänsen im Hyde Park, doch nicht. Ich bitte dich.
Wo sind die dann?
Weiß ich doch nicht, aber nicht da.
Sind alle hier.
Die sind alle hier, das glaube ich auch. Die haben es nicht im Boot über den Kanal geschafft. Nein, aber dieses, dass man da sich aufhält und so, da könnte man ja auch mehr draus machen. Und ich glaube, das ist jetzt auch so eine Idee, ne? Dass man es ein bisschen bespielt einfach.
Ja, natürlich. Also das wäre schön. Also das war ja auch die Idee, diesen Längsparkstreifen abzuschaffen und da auch die Gastroinseln reinzumachen. Ja. Und wenn man noch mal sich Fotos anguckt, früher aus den 50er Jahren und so, wir hatten wunderschöne Terrassen, die waren sogar mit so einer Art weiß lackiertem Jägerzaun und dann waren da Blumenkästen dran. Das ist aber im Sommer wirklich schön, wenn die üppig bepflanzt sind, dann hast du da so Areas quasi, wo es alles ein bisschen anders ist. Und
man
natürlich
ja
kannst
auch
du das machen.
Man sieht es ja auch, finde ich, an diesem Café, was da unten im Karstadt drin ist, ne, oder im Kaufhof oder wie auch immer es jetzt heißt. Ich habe völlig den Überblick verloren. Aber da oben am Corneliusplatz, wo
Kaufhof.
Dieses Café ist, wo dieses Café unten drin ist.
Die auch Plätze draußen haben.
Ja,
ne?
Die auch Plätze draußen haben, die auf den Corneliusplatz gucken, der ja wirklich sehr schön ist, wenn er blüht.
Ja.
Und dass das ein totaler Magnet auch ist. Also ich sehe das immer, ist eigentlich immer voll, wenn ich da
bin. Der ist wunderschön, der Corneliusplatz. Auch da kann ich nur empfehlen, jedem setzt euch mal in die Mitte da an, um den Brunnen rum, da sind schöne Bänke.
Ja.
Erst recht im Frühjahr, wenn die Magnolien blühen, ist ein Traum.
Das ist schön, das stimmt. Und ein bisschen frisches Wasser spritzt. So, eine Sache muss ich dich noch fragen, die hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe so ein bisschen gedacht, sie wollen schon A, aber sie wollen nicht B. Die Eisbahn am Corneliusplatz und auch das Gourmet-Festival wurden so ein bisschen von den Anliegern in einen Topf geworfen mit der Aussage, das ist zu viel Kirmes auf der Kö. Das ist zu viel Remi-Demi. Das, weiß ich nicht, kommen uns, weiß ich nicht, die falschen Leute, zu viele Leute. Das ist uns zu... Was soll das, ich weiß nicht, ist das zu pöbelhaft für die gewesen? Was hat sie daran gestört? Weil da habe ich gedacht, Mensch, aber das waren doch echt Publikumsmagneten. Ich gebe zu, der Corneliusplatz ist am falschen Ende, wenn man jetzt gerne das Südende ein bisschen mehr beleuchten will. Aber gerade das Gourmet-Festival hat ja auf der ganzen Königsallee wahnsinnig viele Leute angezogen.
Also erstmal
und
ist das
war
alles
ja jetzt
super.
Auch nicht günstig.
Ich war ein großer Kämpfer für die Kö-Eisbahn und bin es auch nach wie vor. Ich bin überzeugt davon, dass das eine ganz tolle Sache ist, weil du im Winter auch da dann dich länger aufhältst und genießt mal abends die illuminierte Kö. Sonst war ja auf der Kö, das war ja schade, Kino weg, also du hattest abends keine Menschen mehr auf der Kö. Die Frage ist, ich habe mich wirklich sehr auch daran gestoßen, bevor die Eisbahn war, schon bei dem Kö Gourmet Festival, was eine tolle Sache ist. Es ist schade, dass wir nicht, eigentlich ist es das jetzt als Nachfolger, früher gab es ja schon mal Kö-Feste. Und die waren, das war toll, diese Kö-Feste. Und eigentlich bei dem Gourmet Festival, das kann auch ganz toll sein und ist auch ganz toll. Was ich nicht gut fand, ich kam hier abends mal aus der Redaktion, 8:30, 9, ging dahin und ich bin quasi in eine riesen Disco reingelaufen. Total laut, knallharte Bässe, Drums und wenn ich im Advent abends um 20.30 Uhr an der Füchschenbude da vorbeikomme von der Eisbahn und höre nur laut gröhlende, es werden auch nur so Kracher gespielt,
ja, das war furchtbar. Die Musik ist da wirklich,
die wirklich Leute, die nach dem Skifahren halt 15, was weiß ich was, getrunken haben und jetzt noch gerade diese Lieder gespielt bekommen, die sie vielleicht noch mitlallen können, dann denke ich auch, haben wir das dafür gemacht, die Kö-Eisbahn?
Also wollten wir Brunau, musikalische Snobs, muss man mal ganz klar sagen. Aber ich weiß
aber
voll,
ich meinte,
was du meinst.
Es ist eine Frage des Stils.
Genau.
Und ich finde, die Kö-Anlieger und eben, jetzt macht ja die live den Weihnachtsmarkt, die müssen mit den Betreibern da sprechen und sagen, wir wollen hier einen gewissen Stil einfach. Es ist ein Weihnachtsmarkt und wir machen jetzt hier gerade nicht die Winterpartybude. Und das ist eine Frage des Stils. Und dann kannst du auch sagen, passt euch mal ein bisschen dem Standort an und macht es etwas smooth. Also du kannst ja abends an, ich sage ja nicht, die müssen von morgens bis abends Klingglöckchen Klingelingeling spielen, aber du kannst etwas dezentere Musik einfach machen.
Die Frage ist ja
und nicht Party. Du kannst in die Altstadt gehen, auf der Bolkerstraße, in die Disco, kannst du die Musik haben, gehst halt 300 Meter weiter, aber du gibst als Stadt Düsseldorf diesen Corneliusplatz her, weil du sagst, wir wollen eine schöne romantische Eisbahn haben. Und dann haben wir jetzt eine Partybude da abends mit riesen, und auch auf dem Eis wird eine Musik gespielt, die mit der Adventsstimmung eigentlich gar nichts zu tun hat. Jetzt weiß ich, dass die Menschen dafür anfällig sind, die finden das schön und wenn die einmal feiern, feiern die. Dann will ich will nichts dagegen sagen. Aber die Frage ist das der richtige Ort? Wir haben die Altstadt daneben, dann nutzt den Ort anders.
So. Ja, okay, aber da muss man natürlich auch sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die geschäftlichen Verhältnisse da sind, aber wenn du einen Schausteller wie Oskar Bruch beauftragst, mehr oder weniger, oder er sich um den Auftrag bewirbt, da sowas hinzubauen und das da zu betreiben, dann kannst du ihm natürlich nur schwer vorwerfen, wenn er versucht, daraus den größtmöglichen Gewinn zu ziehen. Und er scheint zu glauben, dass man mit dieser Art von Musik.
Es spielte wohl auch eine Rolle, Weihnachtslieder kosten GEMA-Gebühren und sowas alles.
Das kostet alles
GEMA-Gebühren. Auf der anderen Seite ist Oskar Bruch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und das ist auch gut so. Also wir brauchen da nicht irgendwen, der mal was probiert, sondern Leute, die ihren Job können. Aber die Rahmenbedingungen, die muss man besprechen können, weil nochmal, wir haben da eine Fläche im Herzen der Kühe hergegeben, um eine schöne Winterattraktion zu haben. Aber wenn da abends nur brutal Party ist, ist das einfach was anderes. Und darüber kann die Stadt als Vermieter mit den Betreibern auch sprechen. Und genauso ist das auch nur punktuell bei dem Kühe Gourmet Festival. Wenn du sagst, du willst auch Disco-Party-Musik, dann kannst du sagen, okay, wollt ihr haben? Können wir auch irgendwo machen? Macht es beispielsweise auf der Wiese. War auch anfangs so, wo die Foodtrucks alle standen, am Südende der Kö, da war dann so Party- und Lounge-Stimmung und sowas alles, finde ich völlig in Ordnung, aber musst du es mittendrin oder auch wieder am Norden machen, wo auf einmal eine komplett andere Atmosphäre entsteht, da war nicht chillig und wir genießen das Leben und dezent und so, sondern es musste auch tierisch Party sein und dann, da finde ich auch, dann macht da unterschiedliche Areas oder so. Aber die Kö ist halt die Kö und dazu gehört ein bisschen Stil, sonst kannst du sagen, wir sind hier auch Ballermannmeile. Das ist kein großer Unterschied mehr. Und da würde ich als Stadt Wert drauf legen, aber ist meine Meinung.
Ich war ja abends auch nicht da. Ich fand ehrlich gesagt so aus, wenn ich jetzt mal in Anführungsstrichen Gourmet-Sicht sagen darf, fand ich das weiß vom kulinarischen Angebot her, fand ich es teilweise ein bisschen beliebig. Da habe ich gedacht, lieber mal, weiß ich nicht, 10-15% weniger von diesen Buden, aber dafür bessere, weil teilweise waren das ganz tolle Sachen und teilweise war es Sachen, wo ich gedacht habe, mein lieber Schwan, außer dass es irgendwie cool klingt, ist es eigentlich, macht überhaupt keinen Sinn und ist nicht so toll. Also da fand ich, war schon, wenn man es Gourmet-Festival nennt, finde ich, muss man auch ein bisschen gucken, aber das ist mit dem Wort Gourmet hadere ich auch schon lange. Ich war mal bei einem Gourmet-Festival in einem großen Supermarkt in Bochum, glaube ich. Und ich hatte mich irgendwie sehr darauf gefreut und gedacht, da werde ich jetzt ganz besondere tolle Sachen. Und wie sich herausstellte, war es einfach nur, also was heißt einfach nur, es war eine riesige All-You-Can-Eat-Veranstaltung. Und alle Menschen, die mit mir dort waren, waren auch einfach nur darauf aus, so viel wie möglich in sich reinzustopfen. Also du hattest 2 Stunden Zeit, um sozusagen da rumzurennen und so schnell wie möglich so viele gesottene Fleischstücke hineinzuschlingen.
Weißt du, so, wer es mag, okay.
Es ist wie diese China-All-You-Can-Eat-Buffets.
Ja. Also ich finde es letztlich, klar, ich habe das auch schon mal gemacht, aber eigentlich ist man doch nicht befriedigt, wenn man möglichst viel isst in kurzer Zeit.
Ich finde diese China-Buffets ganz schlimm. Ja. Ich war mal einmal mit einem da, der original zu mir gesagt hat, er isst nur Fleisch beim China-Buffet, das würde sich am meisten rechnen.
Ich dachte, oh Gott, bis zum Magendurchbruch.
Das hat er wirklich gemacht, ohne Scheiß. Er hat den ganzen Abend nur, also teilweise Fleischstücke gegessen. Wahnsinn.
Auch ein Stück Teller mitgegessen, gar nicht gemerkt.
Nee, das nicht, aber es ist ja alles mit Java Soße. Ne? Also ich komme nochmal zu meiner Eingangsfrage zurück. Du liebst die Königsallee, ist meine Diagnose jetzt.
Ja, ich mag sie schon.
One woman's opinion. Hm. Du liebst die Königsallee nicht wie deine Frau, aber ich würde sagen, du liebst sie so wie deine Tochter. Die soll heiraten, auch gut heiraten und nicht jeden.
Richtig.
So würde ich das beschreiben. Das
hast du sehr auf den Punkt gebracht. Sehr
gut. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf. Vom Wetterstruxi.
Es gibt noch relativ große Unwägbarkeiten, was die Wetterkarten für das Wetter des Wochenendes, aber auch für die darauffolgenden Tage ausspuckt. Und Deswegen wird diese Folge ein bisschen länger werden. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Naja, liebe Rheinpegelhörer, das Wetter hat einiges bereit oder hält einiges bereit für uns. Und wir gucken jetzt mal, was genau wir aus den Wetterkarten so lesen können. Also erstmal rein prinzipiell, es wird ein Tief kommen zum Freitag, der uns relativ viel Regen bringen wird. Aber auch die darauffolgenden Tage sind dann immer mal wieder geprägt von Schauern und einzelnen Gewittern. Was können wir denn sicher sagen? Sicher sagen können wir, dass am Freitag eine Regenfront aufziehen wird. Und diese Regenfront wird uns ergiebigen Regen bringen. Das heißt, es wird praktisch Regen einsetzen und diese Front, die praktisch dann ja, die warme Luft aus dem Nordosten von der kühleren Luft aus dem Südwesten, ich weiß, normalerweise ist es andersrum, voneinander trennt, die wird diese Luftmassengrenze genau über uns legen und diese Luftmassengrenze wird relativ viel Regen produzieren. Es gibt da Modelle wie das amerikanische Wettermodell, das hat so ungefähr 5 Liter im Gepäck, so für den Zeitraum 14 bis 23 Uhr. Dann gibt es zum Beispiel das europäische Wettermodell, das bringt Regen von 8 bis, ja, sagen wir mal so 2 Uhr. Das heißt zum einen deutlich früher, mit dem Beginn schon am Morgen im Vergleich zum Nachmittag und auch etwas länger im Vergleich von spätem Abend bis in die Nacht hinein. Dieses Modell bringt gleichermaßen über 20 Liter pro Quadratmeter Regen. Das heißt mit anderen Worten, auch hier ist es nicht nur länger, dass es regnet, sondern auch deutlich mehr. Hier wird diese Luftmassengrenze praktisch etwas mehr in Richtung Düsseldorf berechnet. Das amerikanische setzt die Luftmassengrenze ein bisschen weiter nach Nordosten hin. Die Temperaturen werden so im Groben zwischen 12 und maximal 16 Grad liegen. Dann gibt es noch weitere Modelle, die dann noch eingelagert einzelne Gewitter für den Abend bereithalten. Auch hier sehen wir, es gibt noch ein kleines Gewitterrisiko. Der Samstag wird uns aller Voraussicht nach viele Wolken bringen. Es gibt so rund um den Nachmittag mal so einen Slot, wo durchaus auch die Sonne mal durchschauen kann. Dann gibt es wieder Unsicherheiten. Das amerikanische Modell macht beispielsweise zum Abend etwas Regen. Das deckt sich dann auch beispielsweise mit dem Schweizer Modell. Das europäische will davon gar nichts wissen. Es bringt ein paar Schauer bis zum Nachmittag und danach ist es trocken. Auch hier sehen wir, man kann nicht so richtig sagen, wie genau es werden wird. Die Temperaturen liegen im Groben bei 11 bis maximal 17. Mit etwas mehr Sonne sind auch durchaus 19 Grad möglich. Der Sonntag wird etwas spannender werden, gerade was den Nachmittag betrifft. Hier wird es so sein, dass wir viele Wolken bekommen werden. Zum Nachmittag steigt dann das Schauer- und Gewitterrisiko wieder an. Diese Schauer können es durchaus kräftig oder können es durchaus in sich haben und können kräftig ausfallen. Das wollte ich eigentlich sagen. Der Abend wird dann wieder etwas ruhiger werden, da sind noch einzelne Schauer und Gewitter möglich, ansonsten setzt sich die Sonne mehr und mehr durch. Temperaturen liegen bei 11 bis maximal 20 Grad, bei längerem Sonnenschein sind auch 22 Grad möglich. Und dann blicken wir noch in die neue Woche, die wird uns relativ viel Sonne bringen, gerade zum Montag hin, da ist noch so ein ganz, ganz kleines Schauer- und Gewitterrisiko für den Nachmittag vorgesehen. Ansonsten soll es aber freundlich werden und der Dienstag bringt uns dann wieder mehr Wolken und vermutlich auch wieder Schauer und Gewitter gerade zum Abend hin. Das könnt ihr dann sehr gerne auf meiner Homepage nachlesen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann, ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog. So, meine Lieben, das war der Rheinpegel für diese Woche. Ich bedanke mich wie immer bei euch sehr für eure Zeit. Wenn ihr mir was sagen möchtet, gerne immer an rheinpegel@rheinische-post.de. Die Mails kommen direkt in mein Postfach an und ich versuche immer so schnell wie möglich alle zu beantworten. Oder ihr schreibt mir eine WhatsApp an 01 60 80 80 844. Da freue ich mich natürlich auch immer wahnsinnig und auch da bemühe ich mich so schnell wie möglich zu antworten. Themenwünsche, Feedback, alles was ihr habt, immer gerne an mich. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.